Noch ein Kaffee, wenig Schlaf, tausend Fragen im Kopf. Alles neu, ein kleines Team, doch wir kriegen das hin. Baby Steps, Eltern werden für Anfänger. Schritt für Schritt, wir stolpern und wir lachen. Oh yeah. Baby Steps, jeden Tag ein bisschen leichter. Du bist nicht allein auf diesem Weg.
Hallo.
Hi, Schatz.
Heute wird es richtig spicy.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and
me. Oh ja, wir lassen euch in unser Schlafzimmer und sprechen über Sex in der Schwangerschaft.
Schonungslos und ehrlich.
Das ist ja so ein richtiges Tabuthema. Ich glaube, wenige Leute sprechen wirklich offen darüber, wie das mit dem Sex in der Schwangerschaft ist. Deswegen dachten wir, dieses Tabu wollen wir brechen und euch da ganz offen und ehrlich mitnehmen. Und eine der Fragen, die sich ja viele in der Schwangerschaft stellen, ist, darf man jetzt überhaupt noch Sex haben?
Und kann man das Baby dabei verletzen oder ist es quasi live dabei?
Ja, irgendwie eine komische Vorstellung, oder? Also es ist ein komisches, weirdes Thema, aber natürlich will man die Sexualität auch nicht 10 Monate an den Nagel hängen. Wir waren am Anfang schon unsicher beim Thema Sex.
Ich hatte richtig Schiss. Unsicher ist der falsche Begriff. Ich hatte richtig Angst nach unserer Kinderwunschreise. Wir haben ja davon berichtet, irgendwas falsch zu machen, das Baby zu verletzen oder es wieder zu verlieren in der frühen Phase. Also ich hatte ja richtig Bammel.
Und ich habe mich auch gefragt, wie wird das sein? Also mein Körper verändert sich da ja. Findet er mich dann noch heiß, wenn ich dann so einen riesigen Schwangerschaftsbauch habe? Fühle ich mich überhaupt noch wie eine sexuelle Person? Also mir sind eher so diese körperlichen Sachen durch den Kopf gegangen und natürlich auch die Angst, das Kind zu verlieren. Die war eh immer dabei. Das ist, glaube ich, nach einer Fehlgeburt ein stetiger Begleiter in der Schwangerschaft. Aber sonst hat es bei mir sich viel um den Körper gedreht.
Da konnte ich dich aber schnell beruhigen, wenn du dich erinnerst. Yeah. Ich fand dich ja trotzdem unfassbar attraktiv, wie eh und je. Ich war eher gespannt, ob der Mythos, der durch die Welt geistert, dass schwangere Frauen rattig oder dauergeil, wobei rattig auch, wenn man drüber nachdenkt, echt ein komisches Wort ist in dem Kontext, egal, die dauergeil sind, wenn sie schwanger sind, ob der Mythos stimmt.
Also du warst vorfreudig, was das anging.
Ja, ich dachte jetzt every day, all night. Das war so das Setting, wo man als Mann da reingeht.
Okay, also hast dir viel davon erhofft vom Sex in der Schwangerschaft, wenn du dann mal die Angst beiseite geschoben hast?
Da wusste ich noch nicht, dass ich Angst habe. Die überkam mich dann ja erst, als es soweit war.
Okay, als du dann quasi deinen Mann stehen musstest.
So ist es.
Okay, bevor wir jetzt direkt rein starten und euch dann erzählen, wie es dann wirklich war, ob wir wirklich all day and every night uns miteinander vergnügt haben, vielleicht ein kurzer Faktenblock.
Ist denn Sex in der Schwangerschaft sicher?
Bei einer normalen Schwangerschaft ja, denn das Baby ist ja komplett geschützt durch die Gebärmutter, durch die Fruchtblase und das Fruchtwasser und den Gebärmutterhals. Also der Penis kommt gar nicht an das Baby ran, das wird von dem nicht erreicht, auch wenn manche Männer denken, ihr Glied ist so unglaublich lang.
Keine Sorge, egal wie groß das Selbstbewusstsein ist und die Selbsteinschätzung, ihr kommt da nicht hin.
Genau. Und es gibt auch noch einen Schleimfropf, der den Gebärmutterhals verschließt und der schützt zusätzlich vor Keimen. Also da kann auch wirklich dann nichts reinkommen in die Gebärmutter. Aber wie gesagt, das gilt bei einer normalen, gesunden Schwangerschaft. Wann sollte man denn vorsichtig sein?
Ja, ich habe mich ja intensiv vorbereitet, um auch mal einen qualifizierten Beitrag im Podcast einzubringen. Gründe, warum man vorsichtig sein sollte, wenn man eine Plazenta previa hat.
Was ist das?
Also wenn die Plazenta in der Gebärmutter weit unten sitzt und den Muttermund in Teilen oder ganz überdeckt, dann besteht die Gefahr, wenn es dort mechanische Bewegung gibt, dass sich Teile der Plazenta ablösen können. Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt.
Ja, hast du gut erklärt.
Perfekt. Dann, wenn es vorzeitige Wehen gibt, wenn man Blutungen hat, die unnormal sind, wenn der Gebärmutterhals verkürzt ist, wenn man ein Risiko für Frühgeburt hat oder die Fruchtblase gerissen ist. Bei all diesen Faktoren entscheiden natürlich am Ende immer Ärztinnen und Ärzte oder die Hebamme, aber da sollte man generell schon mal vorsichtig sein und das auf jeden Fall abklären lassen. Wie ist es denn mit der Libido in der Schwangerschaft?
Das ist tatsächlich super individuell. Also es gibt so ein paar typische Muster, die bei vielen zutreffen, aber nicht zutreffen müssten.
Also doch nicht dauergeil. Okay.
Warte ab. Im ersten Trimester sind die Frauen meist recht müde. Vielen ist auch übel und sie haben einfach ein krasses Hormonchaos, weil der Körper sich ja komplett auf Schwangerschaft umstellen kann. Und all diese Faktoren führen dazu, dass die Libido oft eher niedrig bis ganz verschwunden ist. Also kein Dauergeil im ersten Trimester. Im zweiten Trimester haben die Frauen dann mehr Energie. Diese Müdigkeit verschwindet so ein bisschen. Die Übelkeit ist weg. Der Körper und vor allem der Unterleib wird stärker durchblutet. Und dadurch haben viele dann eine deutlich höhere Libido. Also da hat man dann bessere Chancen auf die dauergeile Schwangere, um in deinem Jargon zu bleiben. Und im dritten Trimester ist es dann meist schon so, dass der Bauch halt relativ groß ist. Der ist dann zumindest bei einigen Stellungen ganz gut im Weg. Es gibt auch körperliche Beschwerden, also man ist einfach schwerfälliger, hat vielleicht Wassereinlagerungen in den Beinen. Also dieses ganze unangenehme Zeug.
Dass der Bauch im Weg war, ist uns ja auch passiert. Da werden wir ja später noch ein bisschen was dazu erzählen.
Yes, der war uns auch im Weg. Und deswegen ist die Libido da einfach sehr unterschiedlich. Also manche sind wahrscheinlich noch sexuell begeisterungsfähig bis kurz vor der Geburt und andere haben, sobald der Bauch größer wird, schon gar keinen Bock mehr.
Neben der Libido hat sich ja dein Körper auch verändert, vom Feeling her, oder?
Ja, das stimmt. Also es ist generell so, dass die Brüste empfindlicher werden bei den Frauen. Die Orgasmen können intensiver sein, weil da einfach eine bessere Durchblutung im Unterleib ist, um das Baby auch besser zu versorgen. Und viele sind auch feuchter. Also man hat einfach mehr Ausfluss, wenn man sexuell erregt ist, sodass es einfach nicht immer Gleitgel benötigt, um schönen Sex zu haben, was ja auch dafür sorgen kann, dass man dann eher bereit ist, mit dem Partner in die Kiste zu springen. Aber es ist auch so, dass einige einen empfindlichen Gebärmutterhals haben, den sie spüren, was unangenehm ist, ein Druckgefühl spüren und sie dann einfach Positionsänderungen vornehmen müssen, damit das Ganze überhaupt noch Spaß macht. Jetzt gibt es ja diese große Angst, die auch rumgeistert. Kann Sex generell Wehen auslösen? Hast du dich dazu auch informiert?
Ich hatte die Angst ja auch. Ich habe schon angedeutet, dass ich die Wehen auslöse oder irgendwas falsch mache. Das Wichtigste an der Stelle ist, wenn der Körper der Frau nicht geburtsbereit ist, dann passiert normalerweise nichts. Es ist nur so, und ja, ich habe mich vorbereitet, wie du merkst, dass am Ende der Schwangerschaft die Geburt beschleunigt werden kann. Die Gründe dafür sind, dass Sperma Prostaglandine enthält, die auf hormoneller Basis den Geburtsprozess lostreten können, und dass der Orgasmus Uteruskontraktionen auslösen kann, wenn die Frau einen Höhepunkt erlebt.
Genau, Prostaglandine, vielleicht nochmal kurz, das sind so Schmerzbotenstoffe, die auch bei der Periode super aktiv sind. Also die sorgen dafür, dass sich unsere Gebärmutter zusammenzieht und krampft und dann wird da die Schleimhaut abgestoßen. Also das führt zu diesen unangenehmen Periodenschmerzen und die können eben durch das Sperma dann auch dafür sorgen, dass der Uterus sich kontrahiert, wenn es dann in Richtung Geburt geht. Also das ist dann am Ende der Schwangerschaft ein Problem, wie du richtig gesagt hast. Aber am Anfang ist das unproblematisch. Aber wir haben tatsächlich deswegen immer auf Kondome gesetzt, weil ich schon ein bisschen Angst hatte vor den Prostaglandinen. Und Angst war ja vor allem im ersten Trimester schon unser stetiger Begleiter.
Mit unserer Historie, Fehlgeburt, Kinderwunsch, was wir alles durchgemacht haben, war das für uns offen gesprochen echt ein Riesenthema. Wir waren wirklich ängstlich. Jetzt nach all dem, was wir erlebt haben, nach all dem Schmerzen, dem Leid, den Enttäuschungen, im Sex was falsch zu machen. Das wäre so Worst Case gewesen.
Ja, wegen ein bisschen Geknattere einfach eine Fehlgeburt auszulösen, das wäre halt auch einfach so fucking dämlich.
Einfach nur idiotisch.
Und deswegen war eigentlich für uns klar im ersten Trimester, da lassen wir die Finger davon. Und dann hatten wir ja diesen Schreckmoment auch im ersten Trimester. Wer die Folge dazu angehört hat, erinnert sich vielleicht, dass wir auf unserer Italienreise das Problem bekommen haben, dass ich eine Blutung hatte und wir dann nicht wussten, shit, geht da wieder eine Fehlgeburt los.
Das hat bei uns jede Lust auf Sex eigentlich kaputt gemacht, diese Angst. Wenn man ganz offen darüber spricht. Wir sind zwei Menschen, die, ich glaube, das kann man sagen, sehr gerne Sex haben, sehr viel Sex haben, auch mal harten und derben Sex haben. Aber die Angst, das Küken zu gefährden oder auch nur irgendeinen Faktor zu beeinflussen, um dann was Negatives zu erreichen, das hat es für uns eigentlich komplett gekillt, oder?
Ja, also im ersten Trimester auf alle Fälle, in Kombination dann noch mit dieser Blutung, haben wir gesagt, wir lassen die Finger davon. Aber das hat sich dann im zweiten Trimester geändert. Ich erinnere mich noch, dass wir in unserem Schlafzimmer nie Sex hatten. aber in unserem Wohnzimmer dann, weil wir ja irgendwann umgezogen sind im Renovierungsprozess unseres Hauses und dann unser Schlafzimmer renovieren mussten und deswegen unser Bett im Wohnzimmer hatten. Und da erinnere ich mich schon, dass wir dann mal probiert haben, geht denn das überhaupt?
Wir hatten dann ja das Küken schon spürbar, so ein bisschen zu der Zeit.
Genau, es hat schon getreten.
Das heißt, unsere Sicherheit, dass es dem Kind gut geht, ist auch ein bisschen angestiegen. Wir haben uns ein bisschen sicherer gefühlt. Mhm. Wir waren natürlich auch einfach geil aufeinander und haben dann gesagt, okay, let's try. Zweites Trimester, jetzt versuchen wir es nochmal.
Und dann haben wir erstmal so geguckt, welche Stellungen funktionieren denn. Und ja, klassischer Missionar ging eigentlich noch ganz gut, gell? Auch wenn da schon ein bisschen Bauch war. Ich bin ja eine Erstgebärende. Bei einer Mehrgebärenden ist dann der Bauch schneller größer, aber bei mir war er noch nicht so groß, dass der Missionar noch geklappt hat. Und Reiten ging auch relativ gut.
Wobei hier Real Talk, also auch der Missionar war bei mir schon schwierig, ja, wenn ich das so offen sagen darf, weil einfach der Bauch auch noch nicht so groß war, aber er war da. Und man weiß ja, dass das Kind drin ist. Und dann dort wirklich den Missionar voll auszukosten, nenne ich es jetzt mal. Und ich habe es ja gerade angesprochen, dass wir gerne auch intensiven oder etwas härteren Sex haben. Das hat mich schon immer wieder gestresst. Du erinnerst dich, ich habe dann immer wieder rückgefragt, war das okay oder war der Stoß zu fest oder habe ich was falsch gemacht? Was ja sonst schon nicht so mein Naturell im Sex ist. Also ich war da schon mega nervös.
Ja, und das hat mir dann auch so ein bisschen die Lust genommen, weil mich das ja die ganze Zeit darauf hingewiesen hat, oh, ich bin die Schwangere mit dem fetten Bauch und ich wollte mich halt einfach nur wie die Jessie von früher fühlen, die einfach eine sexuelle Person ist und nicht die ganze Zeit dran denken, dass ich schwanger bin und dass da ein Baby in meinem Bauch wohnt. Also das hat mich dann komplett abgeturnt, dass du dann immer so ängstlich gefragt hast. Und ja, das war dann schon erschwert.
Deswegen war aber Reiten ja deutlich besser für uns, weil da hast ja du den Takt quasi vorgegeben und gesteuert, wie fest oder intensiv dein Bauch mich berührt hat oder nicht. Und dann konnte ich mich von dem Stress lösen, dass ich jetzt was falsch mache. Du hattest das dann ja quasi im Griff und dann ging es eigentlich ganz gut.
Und wie fandest du so mit meinem schwangeren Körper, weil ich ja diese Angst hatte, dass du mich dann nicht mehr hot findest, wenn ich so krass schwanger aussehe?
Also ich muss zugeben, dass mich das überhaupt nicht gestört hat, im Gegenteil. Ich fand es tatsächlich sexy, es ist weiblich, die Kurven entwickeln sich.
Du hast also einen schwangeren Kink.
Ja, habe ich jetzt einen schwangeren Kink gehabt, das geht jetzt vielleicht weit, aber ich fand dich einfach attraktiv. Uneingeschränkt attraktiv. Also ich hatte da überhaupt keinen Abtören, wie ja manche Frauen Sorgen haben, dass die Männer sie dann nicht mehr heiß finden, weil sie dann, wie du vorhin sagtest, fett sind oder widerlich oder einfach nicht mehr hot. Also bei mir war das überhaupt nicht der Fall.
Ja, ich habe mich jetzt nicht als fett wahrgenommen. Ich glaube, das hast du missverstanden, sondern einfach der fette Bauch oder der dicke Bauch. Also das war jetzt vielleicht sehr negativ kurz ausgedrückt, aber der Bauch war halt immer zu sehen, weswegen ich dann auch beim Sex dazu übergegangen bin, die Augen zuzumachen, um einfach zu vergessen, dass ich schwanger bin und einfach nur mich auf mich zu konzentrieren. Und ich habe es dann sogar geschafft, zum Höhepunkt zu kommen. Aber all das, was wir euch vorher erzählt haben, dass die Orgasmen intensiver sein können, hat bei mir überhaupt nicht zugetroffen. Ich hatte die schlechtesten Orgasmen meines Lebens in der Schwangerschaft.
Also die waren ja gar nichts.
Nee.
Wenn ich mich an deine Orgasmen nicht schwanger erinnere und die explosionsartigen Überraschungen, die ich da erlebe und das, was wir in der Schwangerschaft hatten, das war ja kein Vergleich. Also die waren nicht irgendwie 20% schlechter oder, also die waren nichts im Vergleich.
Ja, die haben sich noch ganz gut aufgebaut. Frauen können das vielleicht nachvollziehen. So ein Orgasmus baut sich ja auf und dann freut man sich schon auf den Höhepunkt, der sich ja dann eigentlich richtig toll anfühlt. Und die haben sich bei mir gut aufgebaut und ich dachte so, yes, 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 jetzt kommt gleich ein toller Orgasmus. Aber dann kam einfach nichts. Es war einfach so, Strohbälle rollen durch die Gegend, so durchs Bild.
Und dann muss man sich noch vorstellen, man hat ja dann auch nicht eine Stunde Sex oder irgendwie lang und ausführlich und 1000 Stellungen, wenn man schwanger ist. Man findet sich dann, man kuschelt und geht in die Stellung, wie wir gerade beschrieben haben, die sich gut anfühlt. Und dann kommt der Orgasmus, bahnt sich an und dann ist er auch nicht gut. Das heißt, dann hat man am Ende des Tages nicht lange Sex gehabt. Der Orgasmus war auch nicht gut. Also es hat schon so seine Einschränkungen.
Ja, ich habe dann auch Selbstbefriedigung probiert, weil ich dann schon vor allem mittags so Phasen hatte, wo ich echt richtig spitz geworden bin.
Klasse, immer wenn ich in der Arbeit war. Super Timing.
Da hast du dich auch drüber aufgeregt, warum das immer mittags ist und nicht abends. Aber dann habe ich das probiert mit Selbstbefriedigung, aber da waren die Orgasmen genauso schlecht. Und dann dachte ich mir einfach,
Gott sei Dank.
ist die Mühe nicht wert. Dann mache ich mit meiner Zeit was Sinnvolleres, als Sex zu haben, in welcher Form auch immer.
Was aber trotzdem echt schön war, war die Intimität, die mit einhergeht. Unabhängig des Sex an sich, das Kuscheln, das Miteinander zärtlich sein, die Haut sich berühren, das war dann natürlich trotzdem schön.
Ja, also wir haben sehr viel gekuschelt, das haben wir schon. Wir haben dann unser Oxytocin einfach darüber geholt oder uns intensiv geküsst. Das war auch schön, aber wie oft hatten wir Sex in der Schwangerschaft? Das kann man doch an zwei Händen abzählen, oder?
Bis auf die letzten Tage vor der Geburt.
Stimmt!
Vielleicht 5-mal, 6-mal, öfter nicht, glaube ich.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber stimmt, das habe ich voll vergessen. Wir haben ja vor der Geburt dann richtig losgelegt, weil ich ja den Termin überschritten habe. Und da werden ja dann die Ärzte sehr schnell so, dass sie einleiten wollen. Und das wollten wir auf gar keinen Fall. Wir wollten unserem Küken alle Zeit geben, die es haben möchte, bis es selber auf die Welt kommen will. Und dann ist es ja schon so, wie wir euch gesagt haben, am Ende der Schwangerschaft, dass Sex durchaus eine Geburt auslösen kann. Und deswegen dachten wir, probieren wir das doch aus.
Wir haben alle Register gezogen. Ja. Wir haben die berühmten Prostaglandine, die im Sperma enthalten sind, freigelassen. Also haben dann ohne Kondom Sex gehabt.
Genau,
das haben wir weggelassen. Haben intensiven Sex gehabt. Da ist der Damm gebrochen wie in alten Zeiten, auch härteren Sex. Haben, ich glaube, auch Nippleplay gemacht, um es zu stimulieren.
Ja, Schatz. Genau, wir haben ganz viel Nippleplay gemacht, weil das angeblich auch Kontraktionen auslösen kann. Und ich bin eigentlich ein Mensch, ich stehe überhaupt nicht auf Nippleplay. Also das war schon vor der Schwangerschaft eigentlich eine Verbotszone, wo ich jetzt nicht so Bock hatte, irgendwie da an den Nippeln gezwirbelt zu werden oder gar beißen, knabbern. All das mag ich überhaupt nicht. Es soll ja Frauen geben, die darauf stehen. I don't. Aber ich habe es gemacht, damit unser Kind kommt. Hat aber überhaupt nichts gebracht.
Hat nichts gebracht. Also es waren 3-4 Tage mit granatengeilen Sex.
Für
muss
dich?
Man schon mal festhalten.
Ich hatte keine guten Orgasmen, nach wie vor.
Aber es hat die Geburt überhaupt nicht beschleunigt. Also zum Thema Sorge, dass Sex die Geburt auch am Ende irgendwie auslösen kann. Ja. Bei uns war es überhaupt nicht der Fall.
Ja, voll. Es hat gar nichts gebracht. Genau. Und da hatten wir dann öfter Sex. Also kommen wir vielleicht dann doch insgesamt auf die 2 Hände, die ich gesagt habe, oder?
Wahrscheinlich. Also 10-12 Mal dann.
Und eigentlich wollten wir den Sex ja schon noch auskosten, weil wir uns ja schon dachten, wenn das Baby dann mal da ist, wird es ja sau kompliziert, dann überhaupt noch miteinander schlafen zu können.
Ja, dann beginnt ja die Wochenbettphase.
Boah,
und
ja.
Das Küken ist klein und man schläft dann nicht mehr. Man malt sich das ja im Worst Case aus, wie das Leben dann sich schlagartig ändern wird. Und deshalb haben wir ja gedacht, okay, bevor die Geburt jetzt kommt, doppelt nutzen, weil
jetzt
wir haben erstmal auf Ewigkeiten keinen Sex mehr.
Ja, dazu können wir ja nochmal eine extra Folge machen, oder? Was meinst du?
Unbedingt. Also wir sollten darüber sprechen, weil die Erwartungen vielleicht nicht oder vielleicht schon erfüllt wurden. Wir sagen es euch dann. Aber Sex nach der Geburt verdient nochmal eine extra Folge.
Ja, da verändert sich nochmal einiges. Wir sind ja gerade mittendrin. Wir wissen, wie es ist. Und da könnt ihr uns auch gern eure Fragen dazu einreichen. Dann nehmen wir die auch noch gerne mit auf.
Und bitte Fragen ohne Tabus. Es gibt keine blöden Fragen, keine dummen Fragen. Haut's einfach raus.
Jetzt würde mich aber noch interessieren, wie war das denn bei euch? Also wie war eure Libido in der Schwangerschaft? Habt ihr auch mittags immer Lust bekommen oder vielleicht doch auch zur Freude eurer Partner am Abend? Und wie hat sich euer Sexleben sonst verändert? Also ist das vielleicht auch wie bei uns so ein bisschen milder geworden, dass ihr auch den Kinky-Shit hinter euch gelassen habt, weil das dann irgendwie nicht mehr funktioniert hat? Oder habt ihr das weiter so durchgezogen, wie ihr das gut findet? Und was hat euch überrascht? Also schreibt uns das super gerne an die E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Wir freuen uns über eure Erfahrungen mit dem Thema.
Und sind natürlich mega gespannt.
Wenn euch diese ein bisschen kürzere Folge gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt an alle, die das Thema interessiert. Ob schon Eltern oder werdende Eltern oder noch gar keine Eltern. Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere guckt da auch mal, wie ist das bei anderen.
Lasst uns das Thema aus der Tabuzone holen.
Ja, genau. Also lasst uns darüber reden. Ich glaube, das tut vielen auch gut, weil da einfach viel Unsicherheit nach wie vor herrscht. Und natürlich freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple 5 Sterne dalasst. Das hilft uns sehr weiter, damit wir diese Arbeit weitermachen können.
Dann hoffen wir, die Folge war so juicy wie angekündigt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao, ihr Lieben.
Bis dahin, macht's gut.